SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Seit Heide Fulian 12 Jahre alt ist, gilt sie als zu dick. Auch mit Kleidergröße 38. Inzwischen leidet sie an Adipositas, also Fettleibigkeit, und schämt sich dafür. Um etwas daran zu ändern, wagt sie 14 Mutproben. Mit dem Ziel, sich wohler zu fühlen und weniger zu schämen. Eine Heldenreise wird es nicht, aber ein Abenteuer mit erstaunlichen Erkenntnissen. Und darüber schreibt sie in ihrem Buch Allein unter Dünnen. Heute ist Heide Fulian mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Und wir unterhalten uns über ihre Mutproben und die Erkenntnisse, die sie dabei gewonnen hat. Außerdem über die Scham und Stigmatisierung von dicken Menschen. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür war mir Heide Fulian aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Frau Fulian, schön, dass Sie mein Gast sind.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Da hört man die Hamburgerin, moin.
Stimmt.
Schön, dass Sie da sind. Sie schreiben in Ihrem Buch, früher war alles leichter. Zum Beispiel ich, heute bin ich nicht kurvig, nicht mopplig, sondern dick und dafür schäme ich mich. Warum schämen Sie sich für Ihr Gewicht?
Weil Übergewicht in, also Scham ist ja immer, wenn Sie das psychologisch betrachten, gibt es keine Scham ohne den anderen. Also Scham hat immer etwas zu tun mit mir als Person und dem anderen, also meiner Referenzgruppe, meiner Gesellschaft, meiner Peergroup. Und mir wurde von klein auf beigebracht, dass Dicksein und Adipositas etwas ganz Schlechtes ist und dass man sich dafür schämen muss. Und wir leben auch in einer Gesellschaft, die übergewichtige Menschen deutlich stigmatisiert. Und deswegen schäme ich mich.
Jetzt sehen unsere Hörerinnen und Hörer uns nicht. Darf ich fragen, was das in Ihrem Fall heißt, dass Sie sagen, ich bin heute nicht kurvig, nicht mopplig, sondern ja dick?
Also ich leide an Adipositas. Ich habe ein BMI über 40. Das heißt, ich habe eine Kleidergröße von 50, 52. Also, und das auszusprechen fällt mir durchaus schwer. Aber ich glaube, gerade Frauen irgendwie, also früher gab es ja nicht mal Kleidung im Laden, so ab Größe 44 war eigentlich Schluss. Insofern, glaube ich, kann man sich vorstellen, dass das weit weg von dem ist, was man vielleicht irgendwie sozusagen noch als halbwegs normal einstufen würde.
Was heißt das denn, wenn Sie sagen, Sie schämen sich? Und das hat natürlich was mit Ihnen, aber vor allen Dingen auch ja mit Ihrer Umwelt, uns allen, unserer Gesellschaft zu tun. Was erleben Sie in Ihrem Alltag als übergewichtige Frau? Was für Vorurteile begegnen Sie da auch?
Also ich habe, glaube ich, insofern Glück gehabt, dass es mir noch nicht passiert ist, seitdem ich diesen großen Körper habe, dass man mich wirklich angemault oder angezischt hat. Aber ich erlebe das zum Beispiel, dass mir ganz viel in der Gesellschaft nicht passt. Also das beginnt bei den Sitzen im Bus. Also ich lebe in Hamburg in einer Großstadt und da gibt es Busse, die irgendwie am Tag 60.000 Menschen befördern, also sehr viele. Und diese Busse sind sehr lang und haben ein bis zwei Gelenke und trotzdem sind in diesen Bussen vielleicht vier Sitze angepasst an Mehrgewichtige. Also ich passe zum Beispiel nicht in den Sitz oder wenn ich mich manchmal irgendwo hinsetze, vielleicht auch im Sommer, dann habe ich durchaus mal Angst, ob der Stuhl irgendwie, der mir zur Verfügung steht, ob der mein Gewicht hält. Und natürlich erlebe ich auch, wenn ich zum Beispiel Filme sehe, egal ob die jetzt von heute sind oder von vor 30 Jahren, das Fettshaming ist wirklich hart. So.
Also man trifft auf Vorurteile.
Ja.
Dass die Leute einfach sagen, oh, ist selbst schuld wahrscheinlich.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, den Sie da sagen. Dieses Selbstschuld höre ich natürlich in allen Variationen. Und ich finde es aber auch interessant, wenn ich eben zum Beispiel Filme sehe oder Serien gucke, also zum Beispiel Modern Family, eine Serie, die sich sehr Diversität verschrieben hat, dann ist dieses Fatshaming, also diese Diskriminierung von Dicken, das wird gar nicht diskutiert. Also es wird dargestellt, dass das nicht okay ist. Also man bekommt es nicht nur im Sinne von, dass jemand zu einem was sagt oder was schreibt oder so, sondern sie bekommen dieses, du musst dich schämen, tatsächlich auch in allen Erzählungen.
Wie schränkt sie das dann aber in ihrem Alltag ein, auch ihr Gewicht?
Naja, also das Fahrradfahren ist fordernd, sage ich mal. Also das Fahrrad ist schwer, ich bin schwer und mein Rucksack, mein Sportrucksack sind schwer. Es ist mir immer wahnsinnig peinlich, wenn ich im Fitnessstudio, in dem aus guten Gründen natürlich kein Fahrstuhl ist, wenn ich da zum Training in den 5. Stock muss, dann mache ich zwischendrin eine Pause und gucke aber immer, dass das niemand so richtig merkt, weil es mir total unangenehm ist. Also ich habe, glaube ich, nie Momente, in denen, oder selten Momente, in denen ich das vergessen kann.
Klingt anstrengend auch, sehr
ja.
anstrengend.
Ich muss das alles tragen.
Mir hat gerade ein dicker Mensch erzählt, wie es auch sein Leben irgendwie einschränkt, dass er eben dicker ist als viele andere, dass er zum Beispiel mir erzählt hat, ich habe jahrelang in der Öffentlichkeit mich nicht getraut, ein Eis zu essen, damit es nicht heißt, kein Wunder, dass der so dick ist, plötzlich ist er auch noch so ein großes Eis.
Ja, das ist, glaube ich, ein Klassiker. Also das, ne, egal ob man Pommes isst oder Pizza isst und so. Und da kommen Sie sehr schnell zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben. Diese Überzeugung, derjenige ist ja auch selbst schuld und er ist auch verpflichtet der Gesellschaft gegenüber, sich nicht sowohl ästhetisch als auch vom Gewicht her zuzumuten. Da sind die Ansprüche sehr groß. Und das kennen auch viele, die heute übergewichtig sind, dass sie sagen, mir hat man als Kind schon gesagt, naja, du willst ja jetzt nicht noch ein zweites Stück Kuchen essen.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, Sie fallen mit Ihrem Gewicht überall auf.
Ja.
Inwiefern? Was heißt das?
Also das ist, finde ich, also psychologisch ist es interessant, auch wenn es mich im Alltag total stresst. Es ist natürlich, also ich schreie ja geradezu, ich habe ein Problem und ich bin ein Problem. Und natürlich gibt es in der Gesellschaft zwar relativ viele Übergewichtige und auch relativ viele Adipöse, aber das ist natürlich von Schicht zu Schicht oder von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Also wenn ich natürlich im Adipositas-Zentrum bin, da war ich jetzt nochmal hier im Universitätskrankenhaus, dann sehe ich aus wie viele. Oder ich war oft in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken, da bin ich auch eine von vielen. Und ich finde das zwar schade für uns alle, dass wir krank sind, aber es entlastet mich, dass ich nicht ständig rausfalle. Wenn ich in meiner Sportgruppe zum Beispiel bin, dann bin ich wirklich die Einzige, die so massiv übergewichtig ist. Und das ist ja etwas, das ist eben sichtbar. Also das habe ich schon häufig auch in Gesprächen mit Menschen mit Behinderungen oder mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen gehabt. Also dass zum Beispiel auch Patienten sagen, die einen Stock haben oder die einen Rollstuhl haben oder die eine körperliche Behinderung haben, die man sofort sieht, dass ihnen es unglaublich unangenehm ist, dass sie einfach sofort so einen Stempel haben.
Wir haben eben schon drüber gesprochen, dass viele so ein bisschen ja das Bild haben und auch das Vorurteil, dicke Menschen sind ein Stück weit selbst an ihrem Übergewicht schuld. Ihnen mangelt es, ja zugespitzt gesagt, wie Sie schreiben, an Selbstfürsorge oder auch an Selbstbeherrschung. Mhm. Auch Sie haben das lange gedacht von sich und haben über viele Jahre keinen Tag ohne Schuldgefühle erlebt. Was hatte das für Folgen für Sie und Ihr Selbstbild?
Also es macht einen natürlich wahnsinnig hilflos. Also dieses Selbstschuld. Und wenn man aber wenn ich sozusagen erlebe, ich streng mich an und ich gebe mir Mühe und ich versuche ganz viel und merke, ich scheitere. Mhm. Und wenn dann die Gesellschaft zu mir sagt, ja, du bist selbst schuld, dann macht mich das natürlich noch hilfloser und es macht mich ja auch noch schlecht sozusagen. Mhm. Und wenn ich mir angucke, wenn ich so Reaktionen bekomme von wegen Selbstschuld, dann ist es bei manchen sicherlich ein fehlendes Wissen. Also diese Geschichte, dass Übergewichtige ja einfach selbst schuld sind und sich nur disziplinieren müssen, das ist wirklich über Generationen verbreitet. Sie finden das in Kinderbüchern, in alten Filmen. Also es sind schon, glaube ich, Menschen, die das schlicht nicht wissen. Aber natürlich, psychologisch ist es auch so, dass es manche schlicht nicht wollen. Es ist natürlich auch einfach praktisch, jemandem zu sagen, naja, du bist ja selber schuld. Dann kann ich mich selber vielleicht besser fühlen, weil ich mein Gewicht im Griff habe. Oder vielleicht ist es auch wieder eine Methode, jemanden klein zu halten. Weil, wie gesagt, wie viel Raum dürfen Menschen und Frauen einnehmen? Aber es ist sehr, also ich habe jetzt ein paar Online-Kommentare tatsächlich bekommen von wegen was und das sind doch alles Ausreden und selbst schuld und so. Das trifft mich sehr.
Wahrscheinlich müssen Sie sich auch oft so kluge Ratschläge anhören wie, boah, das geht um eine Diät oder muss einfach mehr Sport machen.
Ja, und das ist in meinem Fall insofern absurd, weil ich Sport liebe.
Sie machen also mal die Woche, ne?
Sport. Ja, ich mache mehrmals die Woche Sport. Also das ist wirklich nicht mein Thema. Aber das ist natürlich, und das ist ja teilweise auch schon grotesk, wenn mir dann jemand schreibt, ja, aber du musst dann irgendwie Kalorien zählen und ein Apfel hat irgendwie um die 100 Kalorien und dann darfst du eben keine Pommes essen. Und wenn ich dann so einen Wutanfall habe, schreibe ich auch, ach so, wirklich, das ist ja interessant, das habe ich wirklich überhaupt noch nie gehört.
Aber wie führt dieses Unwissen, was viele dann eben auch über Adipositas haben und ja, die Wahrnehmung zur Stigmatisierung von Menschen mit Übergewicht?
Also das eine ist natürlich, ich kann das nicht komplett von mir weghalten und es ist sehr, also ich fühle mich wirklich sehr, sehr ohnmächtig mit diesem, du bist doch selber schuld und gebrauch keine Ausreden und du müsstest dich nur mehr anstrengen und so. Wenn jemand es egal ist, dass das faktisch nicht so ist, dann bin ich natürlich relativ hilflos. Also es ist ja gleichzeitig auch so eine Abwertung von mir als Person.
So gleich in eine Schublade geschoben.
Ja, und wenn man sich so anguckt, es gibt verschiedene fachliche, weiß ich nicht, Untersuchungen, Studien, Befragungen, sonst wie, also von der WHO oder von Menschen, die in Diabeteszentren arbeiten und so weiter und so fort. Also dann ist tatsächlich die Stigmatisierung nicht einfach nur etwas, was für mich persönlich unangenehm ist, sondern die Stigmatisierung von Mehrgewichtigen geht so weit, dass sie eben Nachteile haben bei der Berufswahl, Nachteile haben bei der Partnerwahl, sie werden häufig beim Arzt schlechter behandelt, also bis in die Richtung, dass jemand mit akuten Zahnschmerzen in eine Praxis kommt und der Zahnarzt oder die Zahnärztin sagt, na, jetzt nehmen Sie aber erstmal ab.
Haben Sie das auch erlebt, so, dass man beim Arzt sie diskriminiert?
Ja, aber nonverbal.
Mit Blicken dann?
Mit Blicken. Und ich weiß noch, ich musste mal ins MRT und ich habe da nicht so gut reingepasst. Und ich war da im T-Shirt und Unterhose. Also ich fand es schon schlimm und war den Tränen nah.
Das glaube ich.
Ja. Und die medizinische Fachangestellte hat mir dann irgendwie mich so rumgeschoben und hat gesagt, jetzt machen Sie nochmal Bein hier und so. Also die war wirklich sehr genervt. Und ich sag mal, wenn ich irgendwie angezogen bin und vorbereitet bin, dann kann ich dazu auch was sagen. Mhm. Aber in so einer Situation war es mir einfach nur peinlich. Mhm.
Dann ist man eh so hilflos,
ne? Genau.
Wenn man da in T-Shirt und Unterhose.
Ja, ja.
Dann lassen wir uns mal drauf gucken, was die Gründe sind für Fettleibigkeit. Wovon hängt es ab, ob ein Mensch krankhaft übergewichtig ist?
Ja, und das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt, was es ja häufig ist. Wir versuchen, etwas einfach zu machen, was nicht einfach ist. Also an den Ursachen für Übergewicht gibt es sehr, sehr viele und die sind natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also zum einen ist die Genetik spielt eine sehr viel größere Rolle, als ich es früher auch gedacht hätte. Dann haben wir natürlich ein wirkliches Angebotsproblem von hochkalorischen, total verarbeiteten, übersüßten, übersalzenen Produkten. Also wenn Sie mal irgendwie an einen Bahnhof gehen und denken, ach Mist, jetzt habe ich vergessen, mir irgendwie selber was zu machen. Ich kaufe mir mal was Gesundes zu essen. Das
nicht
wird
so
schwierig.
Einfach.
Ja. So, dann haben wir natürlich eine sehr mächtige Zuckerindustrie, die gerade bei den günstigen Lebensmitteln wahnsinnig da Zucker reinknallt.
Und fast überall. Ne?
Und fast überall. Also es ist mir ja an Fleisch und Blut übergegangen, wirklich jedes Produkt, das ich kaufe, umzudrehen und mir die Nährwerttabelle anzugucken. Und ich hatte das jetzt neulich wieder im Supermarkt. Da wollte ich einfach so einen Frischkäse mit Kräutern kaufen und habe den umgedreht. Dritte Zutat Zucker. So, also das spielt natürlich eine Rolle. Mhm. Dann sind wir natürlich eine industrialisierte und moderne Gesellschaft. Das heißt, es gibt Fahrstühle und es gibt Rolltreppen und alles Mögliche. Wir fahren mehr Auto. Früher ist man notgedrungen mehr zu Fuß gegangen und so weiter. Also auch das ist ein Faktor, der eine Rolle spielt. Und dann ist es einfach auch so, dass die meisten, sage ich mal, staatlichen Institutionen, die versorgen sollen, also sowas wie ein Altenheim oder sowas wie eine Klinik, auch das ist hinreichend belegt, dass die wirklich meistens ernährungsphysiologisch den totalen Schrott anbieten.
War all das mit dem Grund, warum Sie sich entschieden haben, Ihre Scham öffentlich zu machen und ja Ihr Buch Allein unter Dünnen zu schreiben?
Also ich bin häufig so zwischen Verzweiflung und Wut. Mhm. Und als Traumapatientin kenne ich mich leider sehr gut mit Ohnmacht aus. Und auch die meisten anderen Menschen, habe ich gelernt, fühlen sich nicht gut mit Ohnmacht. Und wenn ich also sehr verzweifelt bin und auch das Gefühl habe, so ich werde zu Unrecht irgendwie abgewatscht und dann bin ich ja auch noch Journalistin, dann ist mein Weg, irgendwie diese Wut zu kanalisieren und auch aus dieser Ohnmacht rauszukommen, dass ich denke, okay, was kann ich denn machen? Und das war halt auch der Grund, dass ich dachte, ich finde es so ungerecht und es macht mich auch so traurig und es macht mich so fertig. Und wenn ich aber sage, in der Gesellschaft muss ich was ändern, dann kann ich mich nicht einfach hinsetzen und sagen, so jetzt ändere doch irgendjemand mal was. Also dann muss ich halt schon bei mir auch anfangen.
Wie groß ist das Problem Adipositas mittlerweile?
Also man spricht ja mittlerweile von einer Adipositas-Epidemie und tatsächlich ist Adipositas etwas, was weltweit und gerade in westlichen Gesellschaften wirklich deutlich zunimmt. Die Zahlen, die zu Übergewicht gesagt werden, finde ich tatsächlich schwierig. Also laut Statistischem Bundesamt ist die Hälfte aller Erwachsenen übergewichtig. Übergewicht finde ich nicht nur ich, sondern Experten finden, das Übergewicht ist diskutabel, weil nur der BMI als Maßstab nicht reicht.
Also was heißt denn Übergewicht?
Das ist genau der Punkt. Das ist der springende Punkt. Übergewicht heißt, sie sind mit einem BMI zwischen 25 und 30. Und damit ist man automatisch übergewichtig und laut verschiedener Quellen ist man damit auch stark gesundheitsgefährdet. Mhm. Und das stimmt so nicht. Also das denke ich mir nicht aus, sondern das sagt die Fachwelt ganz eindeutig, der BMI als alleiniger Maßstab reicht nicht. Also
Sondern?
zum Beispiel, naja, um festzustellen, ob jemand gesund ist oder ich. Also ich zum Beispiel hatte das Erlebnis im Adipositas-Zentrum, dass man mir gesagt hätte, naja, Frau Fuhrer, ne, also schön, dass Sie gekommen sind und so Prävention, alles toll. Aber bevor wir was machen könnten, Sie sind noch zu gesund. Ich sagte, was soll das denn? Also ich war wirklich sauer. Und dann haben die gesagt, naja, sie haben keinen Diabetes und ihre Knie sind okay und ihre Blutwerte sind auch nur kurz über dem Limit und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ganz toll, so soll ich wiederkommen in 20 Jahren mit 30 Kilometer. Wie stellen Sie sich das vor? Also das ist wirklich schlimm.
Das heißt nicht zwangsläufig, dass ein Dünner gesünder ist als ein Dicker.
Genau, das ist richtig. Und da geht es eben auch so darum, wenn wir uns nur auf das Aussehen konzentrieren, führt uns das in die Irre. Also es gibt natürlich auch dünne Menschen, die Krebs haben. Und es gibt auch dünne Menschen, die haben eine Fettleber, die haben Bluthochdruck, die trinken vielleicht in einem sehr, sehr, sehr kritischen Maß Alkohol. Das sieht man aber nicht. Das wirkt sich aber natürlich auch auf die Gesundheit aus.
In Ihrem Studium wogen Sie bei einer Größe von 1,74, 64 Kilo, waren also schlank. Warum haben Sie dann so zugenommen?
Also ich, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass ich immer schon, oder was heißt immer schon, aber wirklich früh auch schon essgestört war. Und ich war das lange in die andere Richtung. Also ich habe zwischen 20, im Alter von 20 und 30, als ich eben zugenommen habe, also so ein bisschen, sage ich jetzt mal, habe ich mir natürlich ganz viel Diäten gemacht. Und das wurde immer extremer. Also dann irgendwie Kohlsuppe über Wochen und immer irgendwie hungern und so. Also insofern hat mich dieses Thema Essen und Ernährung auf eine ungesunde Art und Weise schon begleitet. Und ich habe dann später mal von einem klugen Therapeuten gehört, der sagte, naja, Zwang sozusagen ummantelt ein instabiles Selbst. Und ich hatte dann mehrere Ereignisse, die für jemanden wie mich besonders schwierig waren. Also eine langjährige Partnerschaft ist zu Ende gegangen, danach eine kurze, aber eine heftige On-Off-Beziehung. Und ich hatte dann, ich konnte diesen Zwang, um mein instabiles Selbst zu ummanteln, ich konnte den nicht mehr halten.
Und haben dann einfach gegessen, als Trost, oder?
Ja, genau, als Trost. Und ich wusste damals überhaupt noch nichts über den Zusammenhang von Essen und dem Bedürfnis nach Elternliebe oder Mutternliebe. Ich stellte einfach nur fest, ich kann das Essen nicht mehr kontrollieren. Und es war wirklich schrecklich und ich habe innerhalb von ein paar Jahren 50 Kilo zugenommen und war sehr ohnmächtig damit.
Aber wo kommt es her, dass Sie ja ein Problem mit Essen haben, zunächst in die andere Richtung, dass Sie viele Diäten gemacht haben, dass Sie ja das Gefühl hatten, offenbar mit Ihrem Gewicht stimmt was nicht oder nicht zufrieden waren damit?
Also ich habe das früh gehört. Also mein Vater hat wirklich so, seit ich 12 war, also extrem auch an mir, also mich ständig, hat immer wieder gesagt, du bist viel zu fett und du musst abnehmen und das geht gar nicht und du siehst hässlich aus und deine, so, also das habe ich und das wurde auch gesellschaftlich sozusagen übernommen, also auch meine Mitschüler haben immer mich gehänselt und haben gesagt, ich wäre viel zu fett und ich hätte so einen super dicken Hintern und meine Nase sei furchtbar und was weiß ich und natürlich war damals auch so zwischen, ich sag mal Mitte der 80er bis Mitte der 90er waren halt auch so Werbung, Klamottenfirmen und so, die waren ja auch noch sehr, sehr streng. Also es fügte sich zusammen und alle sozusagen, mit denen ich zu tun hatte, signalisierten mir, du bist zu dick. Insofern hatte ich immer schon dieses, oh Gott, ich muss abnehmen. Und gleichzeitig habe ich ein sehr gestörtes Verhältnis gehabt zu elterlicher Zuneigung. Also ich habe nicht viel von meinen Eltern an Zuneigung und Wertschätzung bekommen. Bei meiner Mutter, denke ich, lag es daran, dass sie selbst sehr schwer psychisch krank war. Und meine Mutter hat dann, also ich habe tatsächlich für die ersten 9 Jahre meines Lebens eine weitgehende Amnesie. Ich erinnere mich an kaum was. Meine Schulkameradinnen erinnern sich an mehr als ich. Und meine Mutter hat offensichtlich nicht gut für mich sorgen können, aber an Geburtstagen dann alles aufgefahren. Also es gab Sahnetorten bis zum Abwinken und sie hat rosa Sahne gemacht. Es waren wirklich Kuchenschlachten ohne Ende.
Sie war Konditorin auch noch.
Sie war Konditorin, genau. Und wir haben immer, ne, auch das war so ganz geliebt, wir haben den Verwandten aus den Osten, haben wir zu Weihnachten immer Baumkuchen geschickt bekommen, also aus der alten Heimat meiner Mutter. Und ich habe das wahnsinnig gespeichert. Und als meine Mutter dann starb, war sie weg, so das letzte bisschen Mutter war weg.
Waren Sie 9, ne?
Ich war 9. Mein Vater war sehr genervt davon, dass er sich jetzt auf einmal um ein Kind kümmern musste und hat mich dann ja auch ins Internat gesteckt. Und insofern war Essen für mich verknüpft mit, also wirklich so simpel, wie es klingt. Also Essen war Liebe.
Also es klingt auch so ein bisschen, als wären Sie sehr einsam gewesen dann als Kind.
Ja, das trifft es auf den Kopf, ja.
Und Essen war dann so ein bisschen, wie Sie sagen, Liebesersatz oder auch sowas wie ein Schutzpanzer, das Anfuttern dann? Oder?
Also das mit dem Schutzpanzer kam erst später. Also das, ich habe auch lange gebraucht, um das in der Therapie zu begreifen. Und ich kenne auch einen sehr guten Psychotherapeuten, der zu mir sagt, naja, Frau Fuhren, Ihr Buch heißt nicht umsonst Allein. Und dann kommt das Unterdünnen. Mhm. Also dieses Alleinsein war genau der Punkt. Und Essen ist dann halt auch sowas wie Kontakt. Also in dem Moment, als ich dann ein Stück Frankfurter Kranz gegessen habe, einen Kuchen, den meine Mutter gebacken hat, hatte ich sozusagen wieder ein Stück Mutter da.
Sie haben uns ja eben gesagt, Ihre Mutter ist gestorben, als Sie 9 waren. Dann waren Sie kurz in einem Kinderheim, bevor Sie zu Ihrem Vater gekommen sind, der Sie schon immer ein Stück weit dann auch für Ihre Figur kritisiert hat oder Ihr Gewicht. Was glauben Sie, warum hat er das gemacht?
Das habe ich lange nicht verstanden. Also das eine war offenbar, er hat selbst mit seinem Gewicht gehadert. Also ich würde sagen, er war schlank, aber jetzt nicht perfekt. Also er selber hatte immer auch dieses Thema. Und insofern hatte er auch verinnerlicht offensichtlich dieses, man muss schlank und fit sein. Und ich war dann sozusagen das ausgelagerte Objekt, an dem das so sein musste. Dann ging es ganz viel darum, dass mein Vater, glaube ich, wahrscheinlich das auch im Leben hat, irgendwie abgewertet zu sein. Also es war ganz wichtig, dass ich eine Vorzeigetochter war. Also ich musste unbedingt hübsch sein. Ich musste unbedingt Latein können. Es war wahnsinnig wichtig, was ich für Noten hatte, wie ich angezogen bin. Also ich sollte ein Vorzeigeobjekt sein. Und dafür war ich eben auch nicht dünn genug. Und dann habe ich ja aber erst spät, also tatsächlich auch erst durch das Buch von dem Psychoanalytiker Dr. Dümpelmann, den ich interviewt habe, gelernt, dass gerade Frauen nicht zu viel sein sollen. Also sie sollen nicht zu viel Raum einnehmen, sie sollen nicht bedrohlich sein, sie sollen auch sexuell nicht fordernd sein, weil sich manche Männer davon bedroht fühlen. Und dieses, also das Groteske ist ja, dass ich eben auch schon als zu dick abgestempelt wurde, als ich wirklich dünn war. Und das haben tatsächlich, das wusste ich auch vorher nicht, sehr viele Frauen erlebt. Und die eigentliche Botschaft ist aber, du bist zu viel. Du willst zu viel, du forderst zu viel, du musst weniger sein.
Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Ihr Vater Sie auf diese Form kritisiert hat oder immer wieder gesagt hat, dass Sie zu dick sind?
Ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben kann. Also ich glaube, das Schlimme ist ja, wenn man Kind ist und Jugendlicher ist, dass man eben keine Metaperspektive hat, dass man nur sich und den anderen hat. Mir hat es einfach vermittelt, erstens, er liebt mich nicht und zweitens, ich bin nicht gut genug. Also ich habe heute noch das Bedürfnis, auch wenn sich das für Sie wahrscheinlich total bizarr anhört, ich wäre gern Erik Kandel, der hat den Nobelpreis für Medizin gewonnen 2000, oder ich wäre gern außerordentlich, weil ich das Gefühl habe, dann bin ich endlich genug.
Wenn wir nochmal bei Ihrem Vater bleiben, der hatte mit Glücksspielautomaten und Immobilien viel Geld verdient. Sie haben dadurch eine Zeit lang auch wirklich einen hohen Lebensstandard genossen, haben Sterne-Restaurants mit ihm besucht, haben teure Kreuzfahrten gemacht und teure Urlaube in 5-Sterne-Hotels. Also Essen hat offenbar für ihn eine Rolle gespielt. Passt gar nicht zusammen, dass er Sie dafür da immer so kritisiert hat.
Ja, das ist ja häufig so, dass das auch das für Menschen schwieriger macht, wenn sich sozusagen Sachen widersprechen. Mhm. Und als Erwachsene, ich sag mal, wenn man vielleicht eine politische Talkshow guckt, dann hat man das verstanden, so, dass das vielleicht, was gesagt wird und was gemacht wird, irgendwie nicht zusammenpasst oder so. Aber als Kind ist diese unterschiedliche Botschaft, ist es total verwirrend und anstrengend, weil man sich nicht gut orientieren kann. Und insofern war das tatsächlich auch grotesk. Also mein Vater hat das gute Essen und das teure Essen wirklich sehr genossen. Und ich bin ihm tatsächlich auch dankbar, dass ich eine unglaubliche Wertschätzung für Essen und Lebensmittel habe. Und gleichzeitig war aber das Absurde eben, man soll ganz viel dieses Essen genießen und so. Und das ist ja auch jetzt nicht nur eine ungesunde Bratwurst oder so. Aber gleichzeitig muss man dünn bleiben. Und es gab natürlich auch bei mir dieses, dass man mir gesagt hat, also du darfst, oder der hat immer gesagt, du wirst zu fett und hat aber gleichzeitig gesagt, ja, aber der Teller wird leer gegessen. Also als Kriegskind auch verständlich, aber das dann irgendwie hinzukriegen mit dem Dünnsein macht es natürlich nicht leichter.
Sie haben Ihre posttraumatische Störung angesprochen. Was heißt das bei Ihnen?
Also PTBS ist Gott sei Dank mittlerweile, da gibt es mehr Wissen drüber. Allein auch durch die Geschichte der Soldaten, also vom Vietnamkrieg über den Krieg in Bosnien. Und das wird natürlich auch die Ukrainer wieder betreffen. Und Ein Trauma geht damit einher, dass etwas passiert, was erstens schrecklich ist. Also zum Beispiel gibt es jetzt einen Film über die Flugkatastrophe in Ramstein. Da ist das sehr eindringlich beschrieben und das hat viele Auswirkungen. Also ich konnte zum Beispiel lange nicht mit dem Rücken zur Tür schlafen oder schlafe ich sehr ungern in Räumen, die ich nicht abschließen kann. Also wenn ich im Krankenhaus bin, ist das ein wahnsinniger Trigger für mich. In Krankenhäusern sind in der Regel auf der Station, sind die Türen nicht abschließbar. Das heißt, ich liege da mit 40 anderen Patienten auf einem Gang oder auf zwei Gängen und die sind alle offen und das sind Männer und Frauen und nachts kann jemand in mein Zimmer. Und das ist für mich, also ich bin dann so gestresst, dass ich häufig so bis morgens um 5, 6, wenn der Betrieb losgeht im Krankenhaus, bin ich total wach und habe so einen Hormonausstoß. Und wenn ich dann merke, da kommt jemand vom Personal und so die ersten gehen duschen und so, dann beruhige ich mich, schlaf ein und habe dann Schwierigkeiten, um 8 Uhr aufzustehen natürlich. Mhm. Also sowas ist für mich der reinste Stress.
Und Sie hatten Ihre Amnesie angesprochen. Was war der Grund dafür? Der Tod Ihrer Mutter?
Also eine Amnesie tritt ja in der Regel auf, wenn etwas für den Geist und für die Seele unaushaltbar ist. Also etwas wird buchstäblich von einem Gehirnplatz in den anderen verschoben, weil es nicht erträglich ist. Also andere Patienten schildern das auch, dass sie das Gefühl haben, sie verlassen den eigenen Körper oder es gibt furchtbare dissoziative Zustände, wo man den Eindruck hat, ich bin nicht mehr Teil der Welt. Also ich stehe zwar faktisch auf dem Marktplatz, aber ich bin gar nicht mehr da. Also es ist alles in allem relativ schrecklich.
Damit Sie sich für Ihr Gewicht weniger schämen und wieder mehr Freiheiten in Ihrem Alltag zurückgewinnen, haben Sie 14 Mutproben gewagt. Was waren das für Mutproben?
Die waren ganz unterschiedlicher Art. Also es ging natürlich darum, die Komfortzone zu erweitern. Und es ging aber auch darum, also ich bin wirklich jemand, der sich sehr schämt und der, beziehungsweise die sich sehr schuldig fühlt. Aber ich bin eben häufig auch sehr wütend. Und ich war einfach viele, viele, viele Jahre in meinem Leben sehr schwer krank. Das heißt, krank sein ist ja in der Regel eine Einschränkung. Also ich kann dies nicht, kann das nicht, kann nicht am normalen Leben teilnehmen, ich kann nicht normal schlafen, ich kann nicht normal essen und so weiter. Das heißt, ich kenne mich gut damit aus, dass mir etwas fehlt. Und ich möchte aber so viel Genuss und Freiheit haben, wie es irgendwie geht. Also insofern ist das auch mein Motor. Und deshalb habe ich gedacht, ich möchte auch nicht immer nur in meinem Wohnzimmer sitzen und mich nicht raustrauen, weil man mir vielleicht nicht freundlich begegnet. Mhm. Also habe ich gedacht, gut, dann wie könnte ich meine Komfortzone erweitern? Und dann habe ich mich zum Beispiel an einen Selbstverteidigungskurs gewagt, weil ich dachte, das würde mir in jedem Fall gut tun, sicherlich auch, um mich selbst zu behaupten. Dann war ich beim Bauchtanz, weil das Vorurteil tatsächlich ja sagt, da sind die runderen Frauen. Dem war nicht so. Dann war ich 2-mal am FKK-Strand. Das hat mich sehr viel gekostet. Ich habe einen Sporturlaub gemacht auf Fuerteventura, weil ich gucken wollte, ob das eine gute Idee ist, so mit Sport im Urlaub. Ich habe einen Kochkurs gemacht. Also ich habe 14 ganz unterschiedliche Mutproben gemacht.
Viele Sachen ausprobiert, um eben ja aus Ihrer Komfortzone rauszukommen und ja sich selbst mehr Freiheiten zu verschaffen. Eben haben Sie gerade gesagt, Sie waren auch am FKK-Strand an der Nordsee.
Ja.
Und sagen aber, das war unangenehm für Sie. Warum?
Also psychologisch gesehen, ich habe einen Schutzpanzer. Dieser Körper ist eine furchtbare Last und er ist eine Krankheit und alles. Aber er schützt mich auch, zum Beispiel vor Sexismus. Und ich vermute mal, dass viele Menschen nicht so selbstverständlich an FKK-Strand gehen. Und ich bin dann ja doppelt empfindlich. Also ich bin angreifbar, einfach weil ich nackt bin und natürlich Menschen darauf anders reagieren. Und dann schäme ich mich ja ohnehin schon. Also ich hätte zum Beispiel niemals, es gibt ja solche Nudistencamps, wo man irgendwie vielleicht Federball spielt oder was weiß ich, das hätte ich nie gemacht, das hätte ich mich nie getraut. Also dafür hätte ich mich viel zu viel geschämt, selbst wenn die vielleicht ganz freundlich wären, das kann ich nicht. Und an der Nordsee sind die Strände aber ja groß und weit. Und da habe ich es dann versucht, aber bis ich im Wasser war, habe ich echt Blut und Wasser auch geschwitzt.
Und wie war es dann hinterher?
Super. Also es ist tatsächlich eine gute Erfahrung, die ich als Kind und als Jugendliche gemacht habe. Ich bin eben am Meer groß geworden und Wasser auf der Haut und im Meer sein ist für mich eins der höchsten Vergnügen überhaupt. Und das ist so, als wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen mit einer Badehose in die Dusche oder in die Badewanne oder eben nicht. Also Sie haben eine ganz andere Berührung vom Wasser. Und tatsächlich waren da auch so wenig Leute, dass niemand irgendwie eng bei mir war. Und es war so schön im Wasser und das Gefühl hat sich auch auf dem Rückweg zum Strandkorb noch gehalten.
Und wahrscheinlich sind die Menschen ja, die an einen FKK-Strand gehen, auch offen.
Ne? Genau.
Und gucken da gar nicht so sehr auf deinen Körper, wie sie vielleicht erwartet haben.
Ja, und das, da hatte ich Glück. Also ich hatte eine sehr netten Bekannten davon erzählt, dass ich das erwäge mit dem FKK-Strand. Und die sagte, Mensch, kommen Sie doch nach Amrum. Da gibt es nicht nur FKK-Strände, sondern gibt es auch einen, den sich die erobert haben, die nicht perfekt sind. Also ich sage, da sind Frauen zum Beispiel, die eine Brust haben nach einer Krebs-OP. Da sind alte Menschen mit Stock, die an allen möglichen Körperteilen schon ganz schön faltig sind. Und sie sagte, ich glaube, sie werden da sehr nett aufgenommen. Und so war es auch.
Eine andere Mutprobe, die Sie gemacht haben, Sie sind ins Fitnessstudio gegangen, beziehungsweise in ein Premium-Fitnessstudio.
Ja.
Wie sind Sie dort aufgenommen worden und wie wohl oder unwohl haben Sie sich da gefühlt?
Also das hat mich wirklich überrascht. Also es wäre sicherlich anders, wenn ich jetzt im Fitnessstudio wäre von irgendwelchen Menschen wie der Influencerin Caro Dauer oder von diesen ganzen dünnen, blonden Moderatoren. Also es geht sicherlich noch elitärer, da wäre es schwierig geworden. Aber in diesem Premium-Fitnessstudio, und es kostet immerhin irgendwie 100 Euro pro Monat, also das hat schon sozusagen eine Vorauswahl. Ich war wirklich erstaunt, wie bunt die Frauen da sind. Also ich stehe dann unter der Dusche und kriege natürlich mit, so, oder auch wenn jemand neben mir trainiert. Also ich bin da nicht sozusagen die Mehrheit und ich bin da auch nicht mal die Norm. Aber die Frauen dort waren doch unterschiedlicher, als ich es für möglich gehalten habe.
Aus Ihrer Erfahrung kennen Sie das, dass man dann eben da vielleicht nicht hingeht, weil die Leute im Fitnessstudio dann eher vielleicht perfekt aussehen, viele Muckis haben und durchtrainiert sind als dicker oder übergewichtiger Mensch?
Also das wird mir häufig, also ich war eben immer so, ich will Sport machen. Und ich weiß, so in der Umkleide empfinden mich manche vielleicht als Zumutung, aber da bin ich dann so, dass ich denke, nee, also Sport muss wirklich einzustehen. Ich höre das aber häufig, dass Menschen sich, und ich habe auch einen Text schon darüber geschrieben und mit Experten darüber gesprochen, also das Phänomen Gym-Shaming, also die Angst davor, sich im Fitnessstudio zu blamieren, ist tatsächlich sehr hoch.
Und was würden Sie sagen, wie kann man ja adipösen Menschen ja die Angst vom Fitnessstudio nehmen? Weil, wie Sie ja auch selbst sagen, Sport tut gut, das weiß ja jeder. Wenn man sich bewegt und was für sich tut, fühlt man sich hinterher auch besser. Ne?
Also ich glaube, das hat mehrere Aspekte. Das eine ist, dass man ja auch sagen muss, es ist ein Segen, dass es heute Online-Sport gibt. Weil Menschen, die wirklich so Angst haben, sich zu zeigen, und sei es wegen eines Handicaps oder was auch immer, Online-Sport hat es vor 30 Jahren nicht gegeben, sondern man hat vielleicht ein Buch aufgeschlagen dafür. Also es gibt manche, die brauchen einen größeren Schutzraum oder die sind auch wirklich erleichtert, wenn sie sagen, es gibt reine Frauengruppen oder es sind reine Gruppen irgendwie für Übergewichtige oder so. Und ansonsten würde ich halt, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ein Lipödem hat und die sagt, nein, und ich gehe nicht ins Freibad, auch wenn es 38 Grad sind, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, man sieht es wirklich kaum und dir steht das Freibad auch zu. Und sie hat aber gesagt, nein, ich traue mich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, diesen Sommer gehen wir zusammen. Und wir gehen dann natürlich auch nicht in das Freibad, in dem die reichsten, schönsten, schlanken Menschen sind, sondern wir werden an einem normalen Stadtteil in ein normales Freibad gehen zusammen. Und ich glaube, dann kriegen wir das hin.
Eine Mutprobe, die Sie auch gemacht haben und eben schon angesprochen haben, Sie waren bei einem Selbstverteidigungskurs im Sportverein der Hamburger Polizei. Dort haben Sie sich sehr wohl gefühlt. Sie machen auch sonst Kampfsport oder Selbstkampfsport. Mhm. Warum fühlen Sie sich gerade dabei so wohl?
Aha, also das ist ja wirklich mein Leib und Magen. Also der Freitagabendkurs ist ein Highlight meiner Woche. Das hat mehrere Gründe. Also beim Selbstverteidigungskurs war es natürlich auch als erstes so, ich stehe da so, allein unter Dünnen. Super. Also das ist echt schwer auszuhalten für mich, weil es einfach auch so offensichtlich ist. Und dann habe ich in diesem Selbstverteidigungskurs mehrere tolle Sachen gelernt. Und das eine ist, dass man im Kampfsport, also ich bin da natürlich irgendwie drüber mit meinem extremen Gewicht, aber grundsätzlich ist man im Kampfsport mit Gewicht im Vorteil. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie treffen Audrey Hepburn und müssten dann überlegen, die freundschaftlich auf der Matte irgendwie zu Boden zu kriegen, und dann stellen Sie sich vor, Sie treffen irgendwie jemand wie die Klitschko-Brüder. Dann glaube ich, ist Ihnen relativ schnell klar, wen kriegen Sie eher irgendwie auf den Boden. So, und nicht umsonst ist ja der Kampfsport in seiner organisierten Form, ist ja an Gewichtsklassen gebunden. Und das ja nicht ohne Grund. Also jemand, ich sage mal, Sie nehmen jemand aus dem Fliegengewicht und packen den zu jemand aus dem Schwergewicht, das wird schwierig. Und insofern habe ich erlebt, dieses, dass ich viel wiege, ist für die Selbstverteidigung grundsätzlich erstmal ein Vorteil.
Also war gut für das Selbstwertgefühl dann in diesem Punkt.
Ja, und endlich auch mal, also ich meine, Übergewicht hat in der Regel wenig Vorteile. Mhm. Und das wirklich auch so zu spüren, war irgendwie ganz, ganz toll. Und natürlich geht es in der Selbstverteidigung viel auch um Prävention von Situationen. Und es geht eben gerade bei Frauen darum, also das sagt immer einer der Trainer, dass er sagt so, ich hoffe, ihr seid jetzt mal der erste Kurs, der nicht automatisch lächelt. Und selbst aber, wenn die Trainer ankommen und einen anbrüllen, neigen Frauen dazu, den Kopf schief zu legen und irgendwie unterwürfig zu gucken und sagen, oh, es tut mir echt wirklich leid, so wirklich mein Fehler. Und das, diese Selbstbehauptung zu lernen und zu sagen, nein, ich werde unbequem und ich werde auch laut und ich diskutiere auch nicht und ich lasse mich auch nicht bequatschen im Sinne von, ach Mensch, jetzt seid doch nicht so empfindlich und ich wollte doch nur und ach, und warum machst du denn so ein Theater? Sondern zu sagen, ich will das nicht, Ende der Geschichte.
Also das war eine schöne und gute Erfahrung.
Super.
Für Sie. Was für Mutproben waren für Sie schwierig? Sie haben schon gesagt, ja, der FKK-Strand war anfänglich schwierig, aber dann hinterher hat er sich auch gut angefühlt. Mhm. Gab es sonst von den 14 Mutproben was, wo Sie sagen, nee, also das hätte ich nicht gebraucht?
Ich weiß nicht, oder ich würde sehr genau gucken, nochmal beim Bauchtanz. Also ich liebe Tanz. Und es gab eben, alle haben gesagt, ja, da sind doch die runden Frauen und so, ist bestimmt total toll. Das ist ein Irrtum. Also da sind normale Frauen und die machen aber etwas, sage ich mal, was westlich geprägte Frauen in der Regel nicht machen. Die betonen die Rundungen. Also dieser Rock zum Beispiel sitzt ganz weit unten auf der Hüfte, sodass man eben eine runde Frauenhüfte auch sieht. Oder die haben jetzt auch nicht die mega Oberarmmuskeln oder so. Also die waren nicht mal übergewichtig. Und das war für mich wirklich ganz schlimm. Also zum Beispiel kriegt man da dann so ein nettes Tuch mit so rasselnden kleinen Silberstückchen dran und so. Und natürlich passte mir dieses Tuch nicht. Und ich war wieder ganz allein unter Dünnen. Und das war wirklich, das war schlimm. Also ich würde heute gucken, ob es eine spezielle Bauchtanzgruppe für Frauen mit Übergewicht gibt. Dann würde ich das nochmal machen, weil ich Bauchtanz wirklich ganz wunderbar finde. Aber das war eine große Enttäuschung und das fiel mir sehr schwer.
Aber so wie Sie das beschreiben, müssen Sie ja oder denken Sie dann bei fast allem, was Sie machen, drüber nach, ob Sie da auffallen oder eben allein unter Dünnen sind, bevor Sie was machen?
Ich würde es nicht mal, also ja, der Gedanke ist da, aber es ist eben noch viel früher, da ist die Erfahrung. Also das ist so ein sich selbst verstärkendes Phänomen. So. Also ich sehe die Bauchtanzlehrerin und ich sehe die Bauchtanzschülerin. Und so schnell könnte ich gar nicht denken, wie diese alte Erfahrung in mir abgerufen wird. Oh Gott, ich falle hier schon wieder raus.
Sie sind auch viel gereist.
Ja.
Haben zum Beispiel einen Sporturlaub in Fuerteventura gemacht oder waren auch in einem Clubhotel. Denken Sie das immer mit, wenn Sie in Urlaub fahren, falle ich da auf mit meinem Gewicht? Oder sagen Sie, nee, ich mache das einfach?
Also ich mache das einfach, weil ich extrem gerne reise. Und weil ich auch so dankbar bin, nicht mehr nur in einer Klinik zu leben oder nur in meiner Hamburger Wohnung. Ich mache das, aber ich muss in Kauf nehmen, dass das sehr unangenehm sein kann. Also ich kann heute darüber Witze machen, aber ich weiß noch, als mich das erste Mal ein Flugbegleiter wirklich sehr kritisch angesehen hat und gesagt hat, hier wollen Sie eine Gurtverlängerung. Und das ist heute komisch, weil er sagte, do you want extension? Und ich dachte, hä, was will er mit meinen Haaren? Ich dachte, was soll das jetzt? Bis ich das geschnallt habe. Und heute frage ich dann, weil die meisten Gurte mir nicht passen, im Flugzeug, aber das kostet.
Überwindung und
Kraft. Ja. Also ich finde das manchmal auch so, also wenn ich das noch sagen darf, ich höre das manchmal von wegen, ja, du machst es dir viel zu leicht und du bist dir auch selbst schuld. Und es ist dann schon manchmal so, dass ich denke, okay, geh mal eine Woche in meinen Schuhen. Das ist...
Das glaube ich, ja.
Das ist nicht bequem und das ist nicht... Faul. Das ist total anstrengend.
Kostet einfach wahrscheinlich zusätzlich viel Kraft. Sie waren eben dann auch auf Zypern und in Vietnam waren Sie gewesen.
Ja.
Wie geht man in anderen Ländern mit Menschen mit Übergewicht um?
Das ist, also es war, Vietnam hat mich viel gekostet. So, das ist ja, also das ist natürlich auch noch eine andere Ethnie mit einer anderen Körperstruktur. Das wird tatsächlich beim BMI sogar berücksichtigt. Und dann ist es jetzt auch kein sehr reiches Land. Das war hart für mich. Ich konnte das ein bisschen dadurch ausgleichen, dass ich als weiße Frau aus dem Westen dort einen Statusvorteil habe. Also es haben Menschen auf der Straße mich angehalten, gestrahlt und wollten mit mir ein Foto der weißen Frau. So. Und mir wurde immer gesagt, wie hübsch meine sehr blonden Haare wären, die es natürlich nicht sind. Und so, also insofern, das hat mich ein bisschen gerettet. Aber das auszuhalten auch und teilweise war ich auch so schockiert, weil natürlich ich viele Frauen getroffen habe, auch durch die Familie meiner Freundin, mit der ich da war, die total schlank waren und aus europäischer Sicht nochmal achtmal mehr. Und worüber unterhalten sich diese Frauen? Die unterhalten sich darüber, dass sie viel zu dick sind und abnehmen müssen.
Haben Sie sich dann noch beobachteter gefühlt in Vietnam, oder?
Nee, das nicht. Ich habe mich einfach noch schlechter gefühlt, weil der Unterschied zwischen den durchschnittlichen Frauen und mir noch viel größer war als in Deutschland.
Wenn Sie zurückblicken, was würden Sie sagen, was hat sich durch die Mutproben für Sie verändert oder was für ein Fazit ziehen Sie da auch?
Also mein Fazit ist, mutig sein lohnt sich und der Genuss, den man bekommen kann, ist so groß, dass es sich auch dafür lohnt, mutig zu sein. Aber eine Mutprobe will sozusagen nicht aus dem Affekt begangen werden. Also ich bin zum Beispiel einmal zum Pilates gefahren und habe gedacht, naja, ich mache ja Sport, ne? So schwierig wird es nicht sein. Und es war extrem unangenehm und ich konnte alles gar nichts und so. Also zum Beispiel diese Überlegung mit der Freundin zu sagen, okay, wir wollen gern ins Freibad, was können wir uns für Sicherheitsnetze einbauen? Und dann, glaube ich, wenn man Mutproben sozusagen bedacht angeht und sich eben auch überlegt, was könnte mir da unangenehm sein und wie könnte ich dann damit umgehen? Wenn man also ein Sicherheitsnetz hat, dann, glaube ich, ist das eine ganz gute Chance.
Gibt es was, was Sie sich bisher noch nicht getraut haben, aber sagen, das würde ich gerne noch machen?
Ja, aber im Moment bin ich echt noch skeptisch, ob ich das je schaffe. Also ich bewundere Frauen, die sich, ich sage mal, freizügiger bei Instagram zeigen als ich. Also die Aktivistinnen und Moderedakteurin Melody Michelberger oder Jasmine Stanley aus den USA, die zeigen sich echt im Bikini und in Unterwäsche. Und die zeigen sich ungefiltert und ich bewundere die und ich folge denen mit Freude, weil sie mir helfen, weil sie ein anderes Frauenbild vermitteln. Die kriegen aber auch, also auch die Schauspielerin Stefanie Reinsberger oder so, die kriegen so viel Hass. Und der ist so unsachlich. Also da geht es überhaupt nicht um Realitäten, sondern da geht es wirklich nur darum, jemanden fertig zu machen. Und deshalb habe ich mich das bisher noch nicht getraut.
Sie schreiben auch, ein Meer von Schönheit und Gesundheit hängt nicht nur von der Natur, sondern auch vom Geldbeutel ab. Genauso auch, ob man dick oder dünn ist, sagen Sie. Wie schwierig ist es, ja, sich mit wenig Geld gesund zu ernähren?
Es ist extrem schwierig und es wird aber gesellschaftlich gerne verleugnet. Also obwohl, ne, wenn Sie sich Fachbücher durchlesen, also wirkliche medizinische Fachbücher durchlesen, wenn Sie sich das durchlesen, was die WHO zum Thema Adipositas schreibt, wenn Sie mit Klinikern sprechen, mit Patienten, also der Faktor sozialer Status und finanzieller Status und Übergewicht ist extrem hoch. Und es wird aber immer noch deutlich geleugnet und man, also ich merke das zum Beispiel im Alltag daran, ich lebe vom Bürgergeld und arbeite nur als Journalistin in Teilzeit eben aufgrund meiner Erkrankung und kann leider noch nicht von meinem eigenen Geld komplett leben. Das heißt, ich bin auf günstige Lebensmittel angewiesen und ich bewege mich also grundsätzlich beim Discounter und kaufe dort Lebensmittel ein. Und die Macht auch der Zuckerindustrie merkt man daran, dass wenn sie also die Lebensmittel vom Discounter nehmen, dann sind die so ungesund. Und es gibt natürlich Menschen, die so ganz streng sind und sagen, dann müssen sie halt nur Kohl, Möhren, Äpfel, Kartoffeln und ich weiß es nicht, einen Joghurt essen. Und das kann man vielleicht auch für eine bestimmte Zeit mal tun. Für 20 Jahre wird es sehr, sehr schwierig. Und das Essen, das günstig ist, ist einfach so ungesund, weil heutzutage, also früher war Zucker ja ein Luxusprodukt, heute ist Zucker und auch Salz und die Verarbeitung, das ist alles relativ günstig. Das ist ein Faktor, der es für Menschen mit wenig Geld und anstrengenden Berufen, also Schichtarbeiter, Paketboten, Altenpflegerinnen und so, das macht es ihnen schwer. Und was noch hinzukommt, ist, dass die staatlichen Institutionen, also die Kitas und Kindergärten, die Schulen, die Kliniken und die Altenheime sind nachweislich in ihrem Essen so schlecht, dass es gesundheitsschädlich ist. Und mich betrifft es natürlich, weil ich viele, viele Jahre in Kliniken behandelt wurde. Und wenn man wenig, also ich hatte total nett, mir haben Freunde immer so Care-Pakete geschickt mit Nüssen und mit allen möglichen Sachen. Also ich habe da sehr Glück gehabt. Aber es gibt Menschen, die leben von einer sehr kleinen Rente oder eben wirklich komplett vom Bürgergeld. Die sind auf das Essen in der Klinik zwingend angewiesen, vor allem wenn sie da, und das ist meistens üblich bei psychischen Erkrankungen, mehrere Monate sind. Und ich drehe eben automatisch, wie gesagt, jedes Lebensmittel um. Und dann gucke ich mir das abgepackte Brot an, das es dort zum Abendessen gibt. Und es hat als erste Zutat Getreide und als zweite Zutat Zucker. Und ich glaube, da gehe nicht nur ich die Wände hoch, sondern jeder Bäckermeister, der etwas von seinem Handwerk versteht, würde auch sagen, das gehört da nicht rein.
Was ist da Ihre Forderung?
Also das ganze Krankenhaussystem zum Beispiel hinkt ja total. Also man kann froh sein, irgendwie noch eine adäquate Therapie zu bekommen, aber Essen ist eine Budgetfrage und ich habe in der Klinik, haben wir durchaus auch nach anderen Lebensmitteln gefragt, mehr Obst, mehr Gemüse und die sagen, nein, dafür ist das Budget zu klein. Es gibt irgendwie 2 Stück frisches Gemüse, irgendwie also 3 Scheiben Gurken und 2 Scheiben Tomaten am Tag pro Patient und wenn sie dann auch noch, also es ist so grotesk, also manchmal kann ich da heute was sarkastisch sagen, aber es ist eine Katastrophe, dass da Menschen hinkommen mit Essstörungen, so wie ich. Und die sollen gesund essen lernen. Und das Essen in der Klinik macht sie krank.
Sie haben sich auch intensiv mit Abnehmspritzen beschäftigt. Auch eine Frage des Geldes, wie Sie schreiben. Warum und was halten Sie davon?
Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Also ich habe in meinem Kopf, ich werde tatsächlich dem Bundesministerium für Gesundheit und allen zuständigen Beteiligten noch schreiben, warum? Also wie begründen Sie das? Denn die Menschen, die diese Spritze am meisten bräuchten, weil sie gesellschaftlich am meisten benachteiligt sind, nämlich Menschen mit wenig Geld und Menschen mit einem geringen sozialen Status, die können sich diese Spritze nicht leisten. Und mir hat ein Psychiater, mit dem ich letztes Jahr bei einer Lesung gesprochen habe, auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Stigmatisierung Übergewicht noch größer werden wird, weil die, die es sich leisten können, einfach jetzt noch einen besseren Hebel haben.
Haben Sie eigentlich auch mal über eine Magenverkleinerung nachgedacht?
Ja, das wird mir auch häufig zugetragen. Also das raten mir Menschen. Manche kennen sich gut aus, manche nicht. Und das ist auch was, das wirkt so einfach und das ist es aber nicht. Also zum einen ist es so, dass ich mit meiner Binge-Eating-Essstörung, ich würde die sowieso nicht bezahlt bekommen und auch nicht finanziert bekommen, auch aus einem guten Grund, denn mein...
Binge-Eating heißt, Sie essen ohne Unterlass dann.
Genau, das nennt sich Esssucht, wenn man es freundlich ausdrückt. Und das heißt, dass man wie bei anderen Essstörungen auch sein Essen nicht kontrollieren kann und sich extrem viel Essen zuführt. Und das Problem bei mir ist ja nicht der Magen. So, mein Problem ist meine Seele, die mich ganz viel essen lässt. Also es gibt dann das Problem der Suchtverlagerung häufig. Also jemand kann dann vielleicht nicht mehr so viel hochkalorisch essen und dann fängt man vielleicht an, ganz viel zu rauchen oder ganz viel Alkohol zu trinken oder hochkalorische Getränke. Und dann muss man einfach auch berücksichtigen, und das sagen einem natürlich auch die Kliniker, das ist ein schwerer Eingriff mit schweren Folgen. Also ich kenne Menschen, die haben das gemacht. Die können zum Teil kaum noch essen, weil die sich ständig übergeben müssen oder nur noch Durchfall haben oder die haben jetzt andere Folgeerkrankungen. Denn wenn man natürlich einen gesunden Magen so schädigt, dann wirkt es natürlich sich auf den Stoffwechsel aus und auf die Verdauung und alles. Also es ist ein Mittel, das in bestimmten Verhältnissen gut sein kann, aber das ist jetzt keine einfach und tolle Lösung.
Sie wünschen sich ja von uns allen, von unserer Gesellschaft, mehr Akzeptanz für Menschen mit Übergewicht. Wie kann das gelingen? Und was muss sich ändern, damit ja Glück und Selbstbewusstsein nicht mehr nur von der Waage abhängen?
Also Gott sei Dank muss man ja sagen, es ändert sich schon was. Also in der Beziehung ist Social Media ja wirklich ein Segen. Diese Body Positivity oder Body Neutrality Bewegung, allein, dass man jetzt andere Bilder hat. Also früher hatte man ja, ne, wer hat denn entschieden, welche Bilder in die Werbung gehen oder in überhaupt Bildern von Frauen öffentlich und so. Also da ändert sich was und ich bin da sehr, 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 sehr dankbar drum. Mhm. Und es ändert sich ja auch was in der Strenge. Also ich habe im Buch auch nochmal zurückverfolgt, so eben wie war die Erziehung in der Zeit der Nationalsozialisten und danach. Also diese Strenge und diese Disziplin und dieses Unbarmherzige kommen tatsächlich aus der Zeit. Und die Erziehungsratgeber haben sich teilweise noch bis in die 80er verkauft. Also ich freue mich, wenn wir überhaupt eine Gesellschaft haben, die ja heute ganz anders umgeht mit Menschen mit Handicap und mit seelisch Kranken und so. Und gleichzeitig spüren wir natürlich alle auch politisch den sehr, sehr brutalen Gegenwind, der da kommt. Und Jan-Philipp Reemtsma hat es damals sehr eindrücklich geschrieben nach seiner Entführung, dass wenn man, also ich glaube, ich dürfte das nicht posten, weil wahrscheinlich jetzt 100 Leute mir mit dem Hammer auf den Kopf schlagen würden, aber jemand, der Opfer geworden ist von etwas, der braucht die Anerkennung der Gesellschaft. Und in meinem Leben ist vieles gut, aber in meinem Leben ist auch vieles wirklich schwierig und hart. Mhm. Und ich wünsche mir die Akzeptanz der Gruppe. Ich wünsche mir, dass man mich einschließt und nicht ausschließt. Und ich mag sehr gerne diese Bewegung Wir sind mehr, Denn häufig wird ja gesagt, so, ja, und die Randgruppen, ne, und jetzt wollen die Dicken auch noch Raum haben und wir haben doch genug zu tun mit LGBTQ und überhaupt, wer drängelt sich da alles hin? Und dann habe ich das Buch natürlich auch so geschrieben, dass ich denke, naja, aber eigentlich sind wir total viele.
Und man jeden einfach nimmt, wie er ist.
Ja, ja. Und das heißt ja nicht, also ich muss das, glaube ich, nochmal explizit sagen, um nicht missverstanden zu werden, es heißt nicht, dass ich denke, super, ich bin total adipös, ich will nur noch auf dem Sofa liegen, ich habe keinen Bock, mich gesund zu ernähren, das ist mir alles scheißegal. Das ist es nicht, gar nicht. Aber es ist schwierig und es ist schwierig, wenn man krank ist und das geht auch nicht von heute auf morgen. Und ich wünsche mir, dass man mich und eben andere Menschen auch dafür akzeptiert und nicht abstraft.
Sie haben ja auch heute gesagt, dass da viel Mut dazu gehört, dass Sie sich ja in Ihrem Anderssein eben zeigen und eben nicht zu Hause auf dem Sofa bleiben, sondern sagen, ich will meine Freiheit zurück. Sie arbeiten hauptsächlich als freie Journalistin, zum Beispiel auch für die Brigitte. Ja. Gibt es dort zum Beispiel Raum für das Thema und auch für übergewichtige Frauen und die Probleme, die Ihnen in der Gesellschaft begegnen?
Ja, das ist, finde ich, sehr interessant, weil sich da genau dieses Phänomen abspielt, was wir sozusagen immer haben. Es ist so ein sowohl als auch. Also in der Brigitte hat sich, wie in anderen Frauenzeitschriften auch, da hat sich wirklich super viel getan. Also ich habe am Anfang, also vor dem Buch habe ich einen Text geschrieben für die Brigitte über das Allein- oder Dünnsein. Das war mit einer nicht schlanken Frau bebildert und so. Also da tut sich wahnsinnig viel. Gleichzeitig muss man fairerweise sagen, sind in solchen Zeitschriften die Anzeigen von Beauty-Kunden, also von Kosmetikkunden immer noch sehr, sehr präsent. Die meisten Models, die diese Kleidung auch zeigen, sind sehr schlank. Und insofern merkt man, ja, die Gesellschaft ist im Umbruch. Und das ist gut. Und da tut sich was. Aber zu Ende ist dieser Weg noch nicht.
Das ist noch ein Stück Weg zu gehen. Sie wünschen den Betroffenen mehr Mut. Wie ist es bei Ihnen? Durch die Mutproben sind Sie mutiger geworden?
Ja. Ja, Gott sei Dank. Also, ich bin mutiger geworden und das ist aber nicht nur das, sondern ich habe jetzt viel mehr Wissen, um jemanden, der eine sachliche Debatte führt, auch etwas sagen zu können. Und das ist natürlich ja auch so ein bisschen so ein Lawinensystem. Also zum Beispiel die Erfahrung beim FKK war so toll am Ende, dass es mich jetzt auch darin bestärkt, noch mehr solche Erfahrungen zu machen. Und das ist wirklich großartig.
Also kann man sagen, Sie haben ein Stück weit einen Frieden mit sich selbst und Ihrem Gewicht gemacht, oder?
Das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, ich habe mehr Akzeptanz für mich selbst und mehr Nachsicht mit mir.
Und was wünschen Sie sich für sich persönlich noch?
Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass es mir nochmal gelingt, wirklich nennenswert abzunehmen. Das wünsche ich mir wahnsinnig und ich arbeite auch dafür. Aber wenn mir das nicht gelingen sollte, dann wünsche ich mir, dass ich trotzdem im Leben Freude haben darf und Genuss haben darf, dass ich mich so gut wie möglich ernähre, dass ich mich so viel wie möglich bewege und dass ich das Beste aus dem rausholen kann, wie es eben ist.
Das wünsche ich Ihnen auch und vor allen Dingen alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank auch Ihnen.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.